Sind wir mal ehrlich, als Handelsvertreter hast du doch gar keinen Bock auf das Thema Dokumentation und Besuchsberichte. Kostet doch viel zu viel Zeit. Stimmt? Dann haben wir da was für dich. Denn genau dafür gibt's die Webcity Go App. Nach dem Kundentermin direkt den Besuchsbericht noch im Auto in wenigen Sekunden diktieren und fertig. Alles synchron mit dem Innendienst, egal ob auf Handy oder Tablet. Klingt spannend? Dann schau auf www.rhapsody-software.de vorbei und erfahre mehr über Rhapsody, dem CRM für Handels- und Industrievertretung. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge.
Meine Lieferanten sind manchmal überrascht. Ich hatte letztens einen in einem Gebiet getroffen, wo ich nicht zuständig bin für den Lieferanten. Ich war halt von oben bis unten vollgepackt mit Mustertasche, mit Mustern an der Hand. Und er fragte, wo willst du denn hin? Willst du auf die Jagd?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Handelsvertreter Heroes Talk, dem Video-Podcast-Magazin für erfolgreiche Handelsvertreter in der B2B-Welt. Mein Name ist wie immer André Kewe und ich freue mich natürlich auch heute wieder, dass du mit dabei bist, entweder auf dem Ohr via Podcast oder am Screen via YouTube. Heute ist schon der 1. Mai, die ersten 4 Monate rum, wie schnell die Zeit vergeht. Wir sind bei Folge 54 und in der heutigen Folge habe ich Alexander Dehnert zu Gast. Alexander ist in zweiter Generation als Handelsvertreter unterwegs, führt die Alexander Dehnert Industrievertretung, hat das Ganze von seinem Vater übernommen, Ende der 90er Jahre, Anfang 2000 und das Unternehmen sukzessive weiter aufgebaut, sehr stark im Bereich der Werkzeuge unterwegs mit einem großen Portfolio von vielen kleineren Lieferanten, was ganz spannend ist. Und wir sprechen eben auch darüber, wie er einen ziemlich herben Rückschlag hinnehmen musste im Jahr 2019 und aus dieser Situation heraus ein zweites Standbein aufgebaut hat, neben dem Werkzeugbereich, nämlich die digitale Baustelle. Und was es damit auf sich hat und noch über viele Dinge mehr, viele Insights auch aus seinem rein operativen Geschäft. Ich glaube, da ist vieles dabei. Darum geht es in dieser Folge mit dem lieben Alexander. Und deswegen springen wir gleich rein. Viel Spaß. Lieber Alexander, herzlich willkommen zum ersten Mal hier bei Handelsvertreter Heroes. Schön, dass du dabei bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr auf das Format und ja, schauen wir mal.
Schauen wir mal, gucken, was kommt. Du sitzt mitten in Hannover, ziemlich zentral, oder?
Genau, meine Firma ist im Nordwesten von Hannover. Ziemlich gute Anschlussmöglichkeiten an die Autobahn. Und eigentlich im Zentral in unserem Reisegebiet, wenn man so will.
Zentral im Reisegebiet, ein Reisegebiet, da kommen wir später nochmal drauf, was ziemlich von Ost nach West geht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Genau, wie wir so schön sagen, von Holland bis nach Polen, ja. Im Norden Deutschlands, das ist so unser Bereich.
Aber bevor wir dazu kommen, erzähl doch nochmal ein bisschen zu euch, zu dir, Unternehmen, Dehnert, Industrievertretung gegründet, irgendwie in den 60er Jahren von deinem Vater, ne?
Genau, mein Vater hatte damals in der Werkzeugbranche in der Werkzeugstadt Remscheid eine Lehre gemacht und wollte sich Anfang der 60er Jahre gerne selbstständig machen und als Handelsvertreter. Und da gab es nur das Gebiet östliches Niedersachsen, was quasi verfügbar war. Okay. Und er hat dann damals klassisch gestartet von der Garage aus, wie man das so kannte. Zuletzt war es dann eine alte Bauernscheune mit 400 Quadratmeter mit Lagerplatz. Okay. Wo wir halt auch viel Ware quasi ausgeliefert haben dann. Also tatsächlich persönlich ausgeliefert.
Okay. Und das Ganze ging bis wann? Oder bis wann war der Senior aktiv? Oder wie kamst du da rein? Wie war so der Übergang?
Ja, das war eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Ich hatte extern gelernt, eine Ausbildung gemacht und ein Abendstudium. Und bin dann bei meinem Vater 96 eingestiegen, um ihm eigentlich den Exit zu ermöglichen.
Okay.
Es war eigentlich nur so, weil mein Vater war ja auch schon etwas älter dann und dann hatten wir das große Lager mit den Werkzeugen. Und da habe ich gesagt, pass auf, Horst, ich helfe dir einfach mal. Ja. Ich lerne was von dir und ich unterstütze dich dabei, wie du das dann sauber alles beenden kannst. Und daraus ist dann der Wunsch entstanden, dass ich dann irgendwann nach ein paar Jahren gesagt habe, boah, das macht Spaß, das kann man machen.
Okay. Und ist ja erstmal eine Wunder, war der Vater wahrscheinlich happy damit, oder? Kann ich mir vorstellen?
Genau, also generell war es so, dass ich habe ja noch eine Schwester, weder meine Schwester noch mir gesagt hat, hier pass auf, okay. Ihr müsst jetzt die Firma übernehmen.
Super.
sondern das war wirklich dann meine eigene Entscheidung und da war er natürlich dann auch froh drüber, logischerweise.
Ja. Naja, kommt mir bekannt vor, war eine ähnliche Konstellation bei mir, mit meinem Vater auch. Er war ganz überrascht, als ich dann gesagt habe, ich möchte gerne die Softwarefirma übernehmen. Aber er hat uns auch nie, mein Bruder oder mich, zu irgendwas gedrängt. Das ist, glaube ich, auch der bessere Weg in vielen Fällen, dass das dann intrinsisch von einem so herauskam. Und dann bist du da gestartet und du sagst gerade so, dann habe ich da Spaß dran gefunden. Was war das, was dich gereizt hat oder was empfindest du auch heute noch für den Job? Also warum, was triggert dich, wie man so schön neudeutsch sagt?
Ja, das Interessante ist, glaube ich, mit in unserem Bereich Werkzeughändlern halt was zusammen zu entwickeln. Also früher hat es halt viel mit Ware zu tun gehabt. Das heißt, man hat Verkaufswände gemacht, man hat Ware hingeliefert, man hat das Gespräch gesucht vom Wareneingangsmenschen bis hin zum Geschäftsführer. Dieses Vielfältige, diese Umstellungsmöglichkeiten, auch dieses ja, die unterschiedliche Ansprache halt, die man halt dort beherrschen musste. Und was ich halt spannend fand, war halt, dass ich quasi dann angefangen habe, das Ganze in eine neue Zeit zu führen. Also mein Vater hat es klassisch gemacht, die Kundendaten standen auf einer DIN A5, Karteikarte. Ja. Da stand die Adresse, der Ansprechpartner, die Telefonnummer und auf der Rückseite standen die Konditionen.
Okay.
Also das war so der Klassiker.
Ja, genau, okay.
Genau, und dann haben wir angefangen, weil wir dann zusammen rausgefahren sind, nachdem er mich eingearbeitet hat oder in einzeln rausgefahren sind, aber gleichzeitig. Dann habe ich halt Berichtswesen eingeführt, erstmal händisch, dass man halt gesagt hat, okay, wir machen Tourenmappen und in den Tourenmappen liegen halt Zettel und wenn man halt was beim Kunden besprochen hat, dann kann man das halt dementsprechend beim nächsten Mal nachvollziehen.
Okay.
Das war so der erste Schritt eigentlich. Ja, und dann ging es eigentlich so weit, dass irgendwann ich nur noch rausgefahren bin und mein Vater nur noch zu seinen Lieblingskunden.
Okay, ja.
Und ja, und dann kam, wie gesagt, die Idee zu sagen, so, das muss so 98, 99 gewesen sein, dass man halt gesagt hat, okay, das würde mir gefallen, wie stehst du dazu? Und dann geht's los, wie es oft losgeht, dass der Senior sagt, das finde ich total super, aber nicht jetzt.
Ah, herrlich.
Und ja, dann hat es noch ein bisschen gedauert dann.
Okay.
Bis er dann gesagt hat, okay, jetzt können wir es halt abwickeln dementsprechend.
Wann war es dann soweit?
Übertragen.
Wie lange habt ihr dann?
2001. 1. März 2001 habe ich das alles dann übernommen.
Ja.
Wir hatten seine Logistik abgewickelt, also die ganzen Läger aufgelöst. Und dann habe ich tatsächlich auch wieder so angefangen wie mein Vater seinerzeit, alleine.
Ja.
Mit einem Kellerraum, wo halt ein paar Muster drin waren und dann mit einem Büro zu Hause.
Okay. Und sag doch mal, was waren denn so die wesentlichen Dinge, die du von deinem Vater eigentlich mitgenommen hast? Du hast ja nachher auch ein paar Sachen verändert und so und die Karteikarten A5 hast du jetzt nicht weiter übertragen vielleicht. Aber was waren so die Aspekte, was waren so die zwei, drei größten Learnings, die du so eigentlich mitgenommen hast? Wobei hat er dir so geholfen?
Ja, ich denke, ich habe von ihm so ein bisschen die alte Schule gelernt. Also dieses, man sagt ja auch früher hanseatischer Kaufmann, ja. Ein Handschlag, das gilt. Und das war für mich immer sehr wichtig. Wenn ich mit Kunden kommuniziert habe oder auch mit Lieferanten kommuniziert habe, dann war es bei mir immer so, dass ich Sachen zugesagt habe, die ich auch eingehalten habe dann. Das ist, glaube ich, das, was die letzten 20 Jahre das Prägendste war, dass die Lieferanten als auch die Händler wissen, dass sie sich halt auf mich verlassen können.
Okay.
Wenn ich sage, das machen wir so, ja, dann wird es auch so gemacht.
Okay.
Und das ist eigentlich das, was die Nachhaltigkeit dann geprägt hat, dass die Kunden auch auf mich zukommen, dass die anrufen und sagen, Mensch Alex, das hast du nicht im Programm, aber wer könnte denn sowas haben? Und das ist halt das Wichtigste, denke ich.
Okay, also ein Mann, ein Wort, wie man so schön sagt.
Ja, der frühere Klassiker.
Ja, genau. Und was sind die maßgeblichen Dinge, die du verändert hast? Natürlich jetzt auch 2001 bis heute 2024 ist natürlich auch ein immenser zeitlicher Verlauf. Gab es so ein, zwei, drei Sachen, die du gleich zu Beginn irgendwie verändert hast oder relativ schnell in eine andere Richtung gebracht hast? Oder wie war da so
entwickelt? Genau, also ich hatte dann 2001 direkt mit dem CRM-System angefangen.
Okay.
Damals noch auf dem PC. Ah, ja. Einzelplatzlösung. Das ist dann irgendwann gewachsen in eine Serverlösung. Das war halt immens wichtig, dass man wegkommt von dem Papier und dass man halt dementsprechend die Daten elektronisch halt auch als Auskunftsfähigkeit halt für unsere Lieferanten, aber auch halt für die Touren. Weil man muss ja auch sagen, das Geschäft, was mein Vater gemacht hat mit seinem Lager, das war ja tatsächlich teilweise ein Rhythmus von 2 bis 3 Wochen,
ja,
weil die Kunden natürlich Ware bestellt haben, die wir dann ausliefern mussten. Und das hat sich ja alles gewandelt. Das heißt, die Aufgabenbereiche der Ansprechpartner bei den Händlern sind größer geworden. Das heißt, deren Zeitfenster werden kleiner und die möchten natürlich auch, wenn ein Termin da ist, dass dann wirklich dezidiert, kurz und knackig über die Lieferanten gesprochen wird.
Ja.
Aber dadurch wurden die Besuchszeiträume halt auch größer, muss man auch ganz klar sagen.
Okay, also die Taktung war nicht mehr ganz so eng, genau. Sondern das hat sich dann verändert. Sag so mal, du sagst es eben von Holland bis nach Polen, seid ihr unterwegs? Wie stelle ich mir das praktisch vor? Ist der jetzt 5 Tage die Woche noch klassisch 120.000 Kilometer auf der Bahn im Jahr oder wie funktioniert das bei euch?
Nee, das ist tatsächlich nicht mehr. Also hier bei mir jetzt im Unternehmen arbeitet meine Frau ja auch. Mhm. Die kommt auch aus der Werkzeugbranche, hat quasi im Innendienst bei einem Lieferanten gearbeitet. Und die reist hier Hannover ringsrum, so 50, 60, 80 Kilometer.
Okay.
Und ich fahre dann die Touren Richtung Westen, also Ostwestfalen oder Emsland, Ostfriesland. Das sind dann 2 Tagestouren. Mhm. Oder halt Richtung Osten, Sachsen-Anhalt, das Nördliche und Berlin-Brandenburg. Das sind dann auch mal 3 Tagestouren oder 4 Tagestouren. Aber halt mit den größeren Rhythmen. Das heißt, wenn man alle 2 Monate einmal da ist, dann reicht den Kunden das, weil wir ja natürlich auch anders kommunizieren. Das heißt, früher war es ja so, man hat eine Neuheit gehabt und dann ist man zu allen Händlern hingefahren und hatte denen gezeigt. Das machen wir immer noch. Aber im Vorfeld informieren wir diese natürlich auch. Wir haben dementsprechend Adressordner oder E-Mail-Ordner, wo wir halt sagen, okay, für das Produkt können wir die Kunden halt anschreiben. Mhm. Dass diese Information erstmal da ist. Dass sowas natürlich verheilt, ist auch klar. Aber zumindest haben die Kunden, wenn man sie anspricht, schon gesagt, ach Mensch, Alex, du hast ja was geschickt gehabt.
Ja,
genau, erzähl doch mal oder zeig doch mal.
Okay, also dass es schon ein bisschen selektiver ist, dass man nicht mehr einfach so vorbeifährt, sondern dass man natürlich auch die eigene Zeit und die Zeit des Kunden bestmöglich da wahrscheinlich eben nutzt, oder?
Genau, wir machen also auch keine Tour ohne Termin. Also kein Kunde wird ohne Termin angefahren.
Ja.
Weil es einfach zu teuer ist.
Ja.
Muss man ganz klar sagen, wir verschwenden seine Zeit, wir verschwenden unsere Zeit und das kostet halt unheimlich viel Geld.
Ja.
Und somit sind auch alle Gespräche halt im Vorfeld vorbereitet. Das heißt, wir sortieren die Unterlagen im Vorfeld schon fertig auf den Kundenkarten, die wir tatsächlich noch ausdrucken zurzeit, weil wir unsere Notizen dann drauf machen, ist vermerkt, was wird angesprochen.
Ja.
Man guckt, was war vorher. Man hat alles parat und kann dann wirklich gezielt nach einem leichten Smalltalk halt ins Gespräch einsteigen und den Kunden halt dementsprechend auch einen Mehrwert bieten.
Okay, spannend. Und das ist wahrscheinlich das Ziel eines jeden Termins eben auch, anstatt mal ein bisschen vorbeizuschauen und zu sagen, hallo, wie geht's uns heute? Wie waren die Ostertage?
Also, meine Lieferanten sind manchmal überrascht. Ich hatte letztens einen in einem Gebiet getroffen, wo ich nicht zuständig bin für den Lieferanten. Ich war halt von oben bis unten vollgepackt mit Mustertasche, mit Mustern an der Hand. Und, er fragte, wo willst du denn hin? Willst du auf die Jagd?
Ja, eigentlich
aber es
so.
Ist halt
ja,
so. Also wir sind in der Werkzeugbranche halt in einer sehr haptischen Branche.
Ja.
Das heißt, es wird noch viel angefasst. Es hat viel mit Sehen und Verstehen zu tun. E-Mails kriegt unser Händler jeden Tag wahrscheinlich 500 Stück mit irgendwelchen Aktionen oder irgendwas anderem. Und bei uns wissen die Kunden halt, die Firma Dinard kommt halt immer mit den Neuheiten per Hand quasi in den Laden, zeigt es in dem Vertrieb, zeigt es im Einkauf. Und dass die Leute halt da ein Gefühl für kriegen und auch dahinter stehen können.
Okay, und das ist ja, du sagst, es kommt mit Muster irgendwo hin. Ihr habt ja so ein Van. Das ist ja so ein Bus oder so ein.
Genau, das war ein weiteres Highlight quasi. Seit 2014 haben wir einen Sprinter ausgerüstet. Hintergrund der ganzen Geschichte ist, im Werkzeugbereich handelt es sich um ganz viele kleine Lieferanten. Das sind alles kleinteilige Lieferanten, Familienunternehmen, die halt mit Handelsvertretern Gott sei Dank arbeiten.
Mhm.
Aber kein Werkzeughändler schickt jetzt zu unseren Herstellern einen Mitarbeiter hin für 2 Tage und lässt ihn schulen.
Ja,
das ist zumindest sehr selten. Also Möglichkeiten gibt es, aber der Zeitaufwand ist halt relativ groß. Und dann hatte ich mir irgendwann gesagt, das müssen wir ändern. Wir bringen die Schulung quasi zum Fachhandel.
Okay, ja.
Dass wir halt Terminslots buchen, 1,5 Stunden. Dann werden die Kernprodukte der jeweiligen gewünschten Lieferanten halt gezeigt und praktisch ausprobiert. Also bei Herstellern für Holzbohren wird Holz gebohrt, bei Metallbohrern wird Metall gebohrt, bei Sägeblättern wird gesägt, dass die Kunden auch einen Unterschied sehen. Und da lege ich halt sehr viel Wert auch, weil wir ja im mehrstufigen Vertrieb sind, dass die Argumente halt so knapp wie möglich bleiben, aber dass es halt hängen bleibt.
Okay.
Und wichtig ist in dem Zusammenhang halt, dass wir nach den Schulungen merken, dass der Umsatz bei den Vertretungen halt erstmal etwas steigt.
Okay, also es
das
hat
heißt,
definitiv
es ist tatsächlich
einen Effekt
messbar.
Dabei. Es ist definitiv messbar dabei.
Ja? Genau.
Wie ist denn so die Reaktion? Das heißt also, du holst dann die Leute aus dem Laden raus, zu dem Sprinter und dann agiert ihr gemeinsam oder was passiert? Wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft das ab?
Na gut, die Idee ist dahinter von mir aus natürlich, dass ich Vertretungen anspreche, die erstmal nicht im Programm sind.
Ja, okay. Ja.
Aber generell ist es so, dass wir die Vertretung ansprechen, die Hauptvertretung, dann bereite ich das dementsprechend vor. Die Muster werden bereitgelegt, die Materialien werden bereitgelegt. Je nach Größe des Unternehmens teilen sich die Mitarbeiter manchmal auf, weil ja der Laden nicht leer laufen darf.
Ja, okay.
Und dann wird das in zwei Sessions einer Stunde gemacht, dann werden die Produkte angeschaut. Aber wie gesagt, ich nutze natürlich die Möglichkeit, durch meine Handelsvertretung auch mal auf Produkte hinzuweisen, die jetzt vielleicht bei dem Fachhandel bisher nicht verkauft werden.
noch nicht dort vertreten sind. Wunderbar, wunderbar. Ansonsten, das Portfolio im Werkzeugbereich ist ja durchaus, wie viel Unternehmen, wie viele Lieferanten vertretet ihr?
Das sind 15 tatsächlich.
15 macht ihr. Ja. Okay, also das ist schon eine ganze Menge.
Das ist generell eine große Zahl, aber ja, da sind wir wieder bei dem Thema Größe. Also ja, wir haben zum Beispiel den Marktführer Firma Pharmac für Holzbohrer.
Okay.
Und das ist aber ein relativ kleines Segment hier in Norddeutschland. Das heißt, die Kundenanzahl ist relativ begrenzt. Wer arbeitet mit Tischlern zusammen? Und in Norddeutschland arbeitet der Tischler anders als in Süddeutschland. Also es wird in Süddeutschland zum Beispiel viel mehr mit solchen Werkzeugen auch gebaut. Und in Norddeutschland ist es oft so, dass halt vorgefertigte Teile verbaut werden und nur noch rudimentär mit den Werkzeugen gebaut wird.
Okay.
Und deswegen ist es eine super Marke, aber es ist halt endlich.
Ja, verstehe. Ja,
okay. Und dementsprechend habe ich halt viele solche Highlight-Vertretungen, die halt in ihrem Bereich maximal führend sind, aber deren Potenzial halt einen kleineren Rahmen halt hat.
Okay, deswegen brauchst du halt mehr in deinem Portfolio, damit es sich natürlich, damit es dann irgendwie sich auch wirklich, wirklich bemerkbar macht und wechselt. In diesem Portfolio ist dann auch da eine Menge Bewegung drin oder ist das dann relativ stabil?
Wie sieht das aus? Ich versuche das sehr konstant zu halten, weil ich es wichtig finde, dass die Kunden mich auch für berechenbar sehen. Weil wir haben einen großen Fall gehabt Ende 2019, das ist die größte Vertretung halt, hat auf Reisende umgestellt.
Okay, ja.
Und auch da habe ich bis auf eine kleine Ergänzung nichts gemacht. Also was diese Vertretung abgebildet hätte, da hätte ich 3 neue Vertretungen für nehmen müssen von der Produktgröße her.
Ja.
Aber dieses Produkt hat mein Vater auch schon 30 Jahre vorher verkauft. Und wenn ich dann mit anderen Produkten komme, die ähnlich gelagert sind, dann verliert man seine Glaubwürdigkeit. Also das mache ich nicht.
Okay,
also ich bin jemand, der, wenn er einen Produktbereich verliert, dann schaue ich mir das an, sondiere den Markt, aber normalerweise nehme ich das nicht nochmal auf.
Okay.
Weil das nachher nicht funktioniert. Also mein Vater hat die Erfahrung damals einmal gemacht, Mitte der 90er Jahre, war sehr echauffiert über den Verlust einer Vertretung und hat sofort einen Marktbegleiter genommen und es funktioniert halt nicht.
Okay.
Also man kann nicht 20 Jahre etwas sagen, das ist gut für dich, Kunde, mach das.
Und
damit kannst du sorgenfrei Geld verdienen und dann mit der nächsten Marke um die Ecke kommen und sagen, jetzt.
Nächste Woche habe ich ein neues Trikot an.
Genau. Das versuchen wir sehr stark zu vermeiden.
Okay.
Wir setzen eher darauf, die Vertretung über die Gebiete anzugleichen. Durch die Größe des Gebietes haben wir nicht alle Vertretungen überall. Das ist einfach so.
Ja.
Und dann bauen wir lieber unsere Vertretung halt in dem vorhandenen Gebiet aus, um bekannte Produkte einfach in größeren Gebieten zu verkaufen.
Okay, spannender Ansatz und zeugt ja auch wieder ein bisschen von dem, was du eingangs auch so sagtest, ein bisschen so Werte und wie du so, wozu du irgendwie stehst, finde ich, das ist das schon sehr, deckt sich damit sehr gut. Aber dann 2019, größte Vertretung weggebrochen, war ein ziemlich herber Schlag dann, entnehme ich dem, oder? Wie hat man das so unternehmerisch, wie hast du das so weggesteckt? Was sind so die erste Reaktion gewesen? Wie bist du das so angegangen?
Ja, erstmal ist man natürlich überrascht. Es war also leider nicht so, wie man sich das vorstellt.
Okay.
Aber egal. Und dann habe ich halt rumgeschaut, was kann man denn tun? Was ich schon sagte, eine Vertretung in dem Rahmen würde man nie finden. Und daraus ist die Idee entstanden, einen ganz anderen Geschäftsbereich halt zu eröffnen.
Okay.
Und zwar der Vertrieb von Messgeräten für die digitale Baustelle.
Ah, ja.
Okay. Hintergrund ist im Prinzip, ich habe eine Vertretung, die verkauft schon Produkte für Bauunternehmen, also Rotationsfräser, Nivelliergeräte, was man alles so kennt. Und unter digitaler Baustelle verstehe ich aber hochtechnische Produkte, die im Hoch- und Tiefbau genutzt werden. Also Antennen oder Tachymeter, Totalstationen, sowas in der Art.
Okay. Okay, ich habe mich ja natürlich ein bisschen da eingelesen. Wir haben ja vorher ein bisschen drüber gesprochen, weil wenn ich ja irgendwo was lese, auch mit digital, dann finde ich es halt eben hochspannend, was daraus entstanden ist. Das heißt halt, das ist ein Produktbereich BIM, wusste ich vorher auch nicht, Building Information Modeling. Genau. Das heißt, das ist eine Produktrange, alles, wo digitalen Aufmaß genommen wird, aber bis hin zu so 3D-Pads, um Radlader zu fahren und sowas, ne? So, das stelle ich
also im
so
Prinzip
vor.
Hängt das alles zusammen. Es geht darum, ja, digital Daten aufzunehmen oder diese wieder, in dem Fall nennt sich abstecken, also wiederzufinden, diese Punkte.
Okay.
Und das wird halt unterschieden im Hoch- und Tiefbau. Im Tiefbau arbeitet man halt viel mit Antennen. Das heißt, ja, das ist, die haben Satellitenempfang wie ein Auto quasi. Aber das wird halt durch Korrekturdatendienste runtergerechnet bis auf 1 Zentimeter. Das sind Abweichungen, die der Tiefbauer halt gut akzeptieren kann.
Okay.
Im Hochbau sind es Totalstationen, die haben Abweichungen von 2 mm auf 200, 300, 400 Meter Messstrecke. Und dieses BIM, was du angesprochen hast, ja, das ist etwas, was europaweit eingeführt wird. Da geht es eigentlich darum, dass Bauten fehlerfreier erstellt werden sollen.
Okay. Mhm.
Das heißt, das sind dreidimensionale Modelle,
ja,
wo alles schon implementiert ist. Da hat der Elektriker die Steckdose drin, da hat der Sanitärhandwerker seine Anschlüsse, Abwasser, Zuwasser drin. Und man kann quasi komplette Wände rausnehmen und sagen, wo ist denn da die Steckdose und wo ist dementsprechend der Wasserzulauf. Und das wird eingeführt. Es gibt Länder in Europa, die machen das schon.
Okay.
Also im öffentlichen Bau in Norwegen zum Beispiel ist das führend.
Okay.
Die fordern von Bauunternehmen schon, dass man,
ja,
ja, BIM-fähig unterwegs ist. Aber in, okay, Deutschland sind wir da ein bisschen hinterher. Bei uns geht es hauptsächlich darum, dass die Bauunternehmen halt Zeit und Geld sparen.
Ja, okay.
Das,
ja,
ist eigentlich am einfachsten auf den Punkt gebracht.
Ja.
Man arbeitet schneller, man arbeitet fehlerfreier, Nacharbeiten fallen aus.
Mhm. Okay.
Das ist der Ansatz.
Spannend. Und dieses Portfolio, dieses zweite Standbein hast du also aus der Situation 2019 heraus dann aufgebaut, ja? Und sukzessive da in dem Bereich habt ihr 3 oder 4 Vertretungen mittlerweile? Oder 5?
Nee, wir haben Lieferanten da. Ja. Also das ist ein etwas anderes System.
Ah, okay.
Also das ist tatsächlich Eigenfaktura.
Ah, okay.
Aha. Aber auch an unsere Händler halt oder über unsere Händler auch. Wir decken halt das Portfolio ab mit den Messsystemen. Wir haben Lösungen für den PC, also das heißt CAD-Lösungen, ja, Abrechnungslösungen. Und was du angesprochen hast, halt die 3D-Baggersteuerung.
Ja.
Das ist quasi das i-Tüpfelchen. Da kann ich die Daten, die ich mit der Antenne aufgenommen habe, quasi im Bagger nutzen. Also das heißt,
okay,
ich kann mir meine Arbeitsmodelle dort erstellen am PC, lade die auf den Bagger und der Baggerfahrer weiß, wo er ist und,
okay,
wie er graben muss zum Beispiel.
Okay.
Spannend. Das heißt, das wird ja heutzutage, ja, auch noch meistens mit 2 Mann gemacht. Einer steht im Graben mit dem Laserempfänger, ja, und der andere sitzt im Bagger und es wird gerufen und gewinkt und,
ja, ja, ja,
das fällt halt alles weg.
Okay, das fällt alles weg. Super, super spannend. Wie ist da? Jetzt ist ja so im Baubereich und so durchaus ja eine Branche, die mit nicht jetzt mit den größten Höhen gerade behaftet ist, so will ich es mal sagen. Oder wie gestaltet sich das Geschäft in diesem Bereich aktuell für euch auch?
Also generell, mein ganzes Unternehmen betreffend, kann man sagen, je teurer die Investition ist, desto länger dauert die Entscheidung.
Ja,
das,
okay,
haben wir halt. Und wenn wir den Bau jetzt direkt anschauen, der Hochbau liegt leider am Boden, wenn man es deutlich, ja, sagen möchte. Wir haben einen immensen Ausfall von Neubauten. Ich habe mit Bauunternehmen gesprochen, denen wurden 20 Millionen Objekte halt auf ein Jahr verschoben,
ja,
weil die Baustoffpreise, ja, so hoch waren, weil die Zinsen so hoch waren. Also das ist tatsächlich schwierig. Wo wir uns jetzt gerade bewegen, ist der Tiefbau,
mhm,
der Gartenlandschaftsbau, der Leitungsbau ist immer ein,
okay,
Riesenthema, Glasfaser.
Ja. Ja.
Und auch die Auftraggeber wünschen sich halt von ihren ausführenden Unternehmen eine digitale Dokumentation und,
ja,
das können wir halt bieten.
Okay, also ihr seht, innerhalb dieses Riesenmarktes gibt es wieder einzelne Nischen oder einzelne Bereiche, wo dann wieder weitere Potenziale natürlich zu heben sind. Aber man muss halt an allen Ecken und Enden da irgendwie aktiv sein wahrscheinlich, oder?
Genau, also das, ich hatte gerade einen Händleraußendienst hier,
ja,
der hat es mir auch nochmal bestätigt. Also man muss halt aktiv sein. Also wir merken das auch, wenn wir rausfahren, dann passiert was.
Ja.
Dann schreiben wir auch Aufträge oder implementieren neue Produkte. wenn man wartet, ob was passiert oder wie was passiert, ist schwierig.
Dass die Leute anrufen. Also ja, ich hatte vor kurzem noch eine spannende Aufnahme mit einem Vertriebsleiter von einem Hersteller und da ging es halt darum, Anforderungen an Handelsvertreter, was erwarte ich eigentlich davon? Ist es eigentlich der Umsatz, der kommt? Der sagte zu mir, nee, das ist gar nicht der Umsatz, das ist einfach die Beweglichkeit. Wie bewegt sich dieses Unternehmen? Wie entwickelt es sich wirklich weiter? Wie aktiv sind die im Markt? Diese Tätigkeiten wollen wir halt eben sehen. Das ist halt eben wichtig für uns und schließlich daraus, in dem Fall ist halt eben ähnlich. Jetzt habe ich aber verstanden, ihr kommt aus dem Werkzeugbereich, da warst du dann auch stark und dann kommt dieses Thema digitale Baustelle. Das ist ja dann durchaus auch inhaltlich auch ein bisschen anders behaftet. Wie bist du dann so in die Themen reingekommen oder hast du immer auch schon Fable dafür gehabt? Eine Affinität?
Ja, gut, wie kam das? Durch den einen Hersteller, den wir halt haben, ja. Der hat halt schon hochwertige Laser verkauft und dann ist man auch schon mal mit auf die Baustelle gefahren mit den Händlern quasi, weil die dann gesagt haben, vielleicht ein bisschen kompliziert, kannst du mal machen oder ja. Kabelsuchgeräte. Und das war eigentlich immer ein spannendes Thema, weil es eigentlich ja wieder ein neuer Ansatz für mich ist. Genau. Ja. Ich hatte vorhin gesagt, was so spannend ist, die verschiedenen Menschentypen halt zu bespielen, ist es im der Bauhandwerker wieder ein anderes Thema. Also es ist eine ganz tolle Branche, sind ganz tolle Leute. Und man muss sagen, der Hintergrund kam aber über den Hersteller mit den Lasern. Ne, der hat halt gesagt, pass auf, kannst du dir das vorstellen? Und dann habe ich halt ein bisschen hin und her überlegt und habe dann dafür einen Mitarbeiter auch eingestellt, weil das natürlich auch supportlastig ist, das Ganze.
Ja.
Und das war eine gute Entscheidung. Also es ist, wir werden für unsere Händler auch wieder interessanter, weil wir natürlich auch Baugerätehändler haben, die diese Produktgruppe dann halt auch für uns mit vertreiben können.
Ja.
Und die sind dann halt natürlich glücklich, weil wir den Vertrieb machen. Das heißt, sie schicken uns eine Adresse und sagen, Alex, mach mal.
Ja.
Und dann machen wir.
Und dann macht ihr. Wie lange hat das ungefähr gedauert, bis das so etabliert war? Also 2019 die Situation, dann 2020. Ab wann würdest du sagen, wann lief das Ganze oder was für eine Anschubzeit hat das benötigt?
Also wir haben bei null angefangen, 2020 am 1.1. mitten in die Corona-Zeit.
Ja, auch sehr gut, ja.
Okay. Das war sehr spannend, ja. Wobei die Baubranche hat es zu der Zeit halt nicht so betroffen.
Genau, ja.
Da waren wir also trotzdem aktiv auf Baustellen. Aber 2022 war schon sehr gut. Also,
okay.
Und es hat sich dann letztes Jahr ein bisschen abgeschwächt leider aufgrund der Baubranchensituation. Und dieses Jahr ist auch spannend, schwierig, zäh. Das erste Quartal und die jetzigen Aufträge, die wir jetzt ausliefern können, zeigen, dass es geht. Aber es ist schon schwieriger geworden. Also da sind wir wieder beim Thema Entscheidungsfindung. Ja, also die Zeiträume sind immens. Also wir liefern jetzt Freitag eine Antenne aus. Mit dem Anwender bin ich seit Februar letzten Jahres im Gespräch.
Februar letzten Jahres, über ein Jahr. Wir nehmen gerade im April hier auf. 14 Monate Sales Cycle. Ich könnte sagen, aus dem CRM-Bereich, ich könnte das überbieten. Wir gehen manchmal bis zu 10 Jahren. Irgendwo sagen wir haben vor 10 Jahren schon mal gesprochen. Wie sieht es denn jetzt aus? Aber das ist natürlich klar. Es ist halt eben schwierig, auch in dem Segment. Aber total spannend. Wie ist denn das so von deinem Zeiteinsatz? Ist das beides Werkzeugbereich, digitale Baustelle? Wie muss ich mir das vorstellen? Oder ist das eigentlich alles eins? Oder splittest du das irgendwie für dich auch gedanklich? Kann man das irgendwie beziffern?
Also der Hauptpunkt ist bei mir immer noch die Werkzeughandelsvertretung. Und der Mitarbeiter für die digitale Baustelle, der macht natürlich auch Vertriebsarbeit. Das heißt, der ruft Kunden an, dementsprechend, wo offene Aufträge sind. Der macht Termine für die Baustelle. Also das soll schon relativ autark laufen. Was ich hier in der Hand habe, ist halt das Thema mal Angebote schreiben oder dementsprechend die logistische Sache abwickeln, koordinieren. Aber der Hauptaugenmerk liegt ganz klar auf der Handelsvertretung.
Okay, auf der Handelsvertretung. Okay, und für die andere so Backoffice-Themen und sowas noch?
Da habe ich meine Frau auch noch dementsprechend, die halt auch noch da zugreifen kann. Also das ist gut aufgeteilt. Aber ich sehe mich also immer noch beim Werkzeughändler.
Okay, du bist weiter beim Werkzeughändler.
Bin ich zu Hause, ja.
Weiter mit dem Bus, mit dem Sprinter dort unterwegs.
Genau.
Sehr gut. Wo geht denn die Reise weiter in Zukunft hin? Also wie sind so die Pläne oder was schwebt dir selbst vor für die nächsten Jahre?
Das ist eine sehr gute Frage. Also im Prinzip ist es das Thema, was ich vorhin schon mal hatte, dass man eher sagt, man versucht die Vertretung halt glatt zu ziehen über die Gebiete.
Ja, okay.
Je mehr Synergien wir da haben und übergreifende Vertretung, desto besser ist es einfach für uns nachher.
Okay.
Wir hoffen, dass durch diese Zeit, die jetzt ja nicht so ganz einfach ist, dass unsere Händlerpartner da halt auch gut durchkommen, dass wir dementsprechend auf unsere weiteren Umsatzpotenziale halt zugreifen können. Aber ich sehe mich jetzt gerade nicht da, jetzt große Pläne zu machen für die nächsten Jahre. Es ist ja doch sehr volatil gerade,
okay,
um da jetzt irgendwie das große Rad zu drehen.
Okay, ein bisschen auf Sicht. Das heißt jetzt auch keine großen Wachstumsfantasien oder sowas, sondern...
Nee, definitiv nicht. Aber einen wichtigen Punkt, den du vorhin angesprochen hast, war ja diese Sales Cycle.
Ja.
Das ist ja generell ein wichtiger Punkt. Dieses Dranbleiben, das ist auch so eine Sache, die wir sehr stark nachverfolgen. Wir sind über unsere Vertretung halt auch viel im OEM-Geschäft.
Ja.
Das heißt, unsere Hersteller produzieren Werkzeuge mit dem Logo des Händlers.
Ja.
Und das ist zum Beispiel auch ein Thema, was lange dauert.
Ja, okay.
Aber wenn es dann eingetütet ist, ist es halt ein sehr, sehr einträgliches Geschäft.
Dann ist auch lange drin in der
Tüte.
Dann
wird es halt auch schwierig, uns da halt auszulösen.
Ja, okay, verstehe. Wie geht ihr sonst also so Nachverfolgung, das heißt viel aus dem CRM heraus, wieder Vorlagen oder wie ist so die Arbeitsweise? Wie kann man sich das vorstellen?
Genau. Also wir gehen aus dem CRM heraus, wenn wir Angebote rausschicken oder Angebote Kopien kriegen. Wir sortieren so ein bisschen. Es gibt ja auch kleinere Angebote, wo man sagen kann, okay, da müssen wir jetzt nicht hinterher, wenn jemand mal zwei Werkzeuge anfragt. Aber wenn es dann um größere Dinge geht oder so, dann versuchen wir das schon gezielt nachzufassen und dementsprechend auf etwaige Fragen halt noch zu reagieren beziehungsweise zu helfen.
Okay. Tourenplanung hast du eben auch schon gesagt. Macht ihr die für euch oder arbeitet ihr mit dem Tool da irgendwie in der Verbindung? Oder ist das ein bisschen, wie stelle ich mir das vor? Weil auch da ist ja eine ganze Menge Effizienz irgendwie so drin. Da liegt ja eine ganze Menge Geld, sonst auch auf der Straße.
Wie geht das an? Genau. Also wir haben natürlich für unsere Touren die entsprechenden Umsätze, wo wir sehen können, okay, was rechnet sich, wie viele Kunden sind da drin, wie viel Umsatz ist da drin. Es ist tatsächlich noch ein bisschen klassisch gewachsen.
Okay,
also es ist verändert worden von meinem Vater, aber es ist so richtungstechnisch, weil wir viel Kleeblattouren fahren.
Okay.
Das heißt, von Hannover aus, alles das, wo keine Übernachtung sind, sind quasi Kleeblattouren.
Okay.
Da gibt es jetzt relativ wenig Möglichkeiten, da was zu ändern. Klar, man lässt mal einen Händler raus oder nimmt mal was dazu. Und die größeren Touren sind im Prinzip auch aufgrund der Umsatzstärke halt so gesetzt, weil dementsprechend man dann zwei Tage unterwegs ist und dann eine Übernachtung irgendwo hat.
Okay, verstehe. Und dann sagtest du eben schon mal, nicht jeder Kunde will uns in so einer hohen Frequenz irgendwie sehen. Habt ihr das mal abgefragt bei denen oder wie kommt man zu der Aussage? Weil generell ist ja oftmals auch von Handelsvertretern die Aussage, ja, ich muss nach draußen, ich muss bei meinen Kunden sein, da bin ich am stärksten, irgendwie so. Die andere Seite ist ja aber vielleicht will der Kunde mich ja aus zeitlichen Gründen, also der findet mich ja vielleicht nett, aber trotzdem, manchmal hat er noch was anderes zu tun. Der sucht jetzt auch nicht unbedingt Freunde, sondern der will mich vielleicht auch nur einmal im Jahr sehen oder sowas oder alle halbe Jahre.
Diese Aussagen gibt es natürlich auch, aber das ist dann ein bisschen zu lang.
Ja.
Aber man merkt es tatsächlich auch in den Gesprächen, wenn man sich mit den Einkäufern oder mit den Vertriebsleitern austauscht, was da für ein Aufgabenwust auch dazugekommen ist. Also es ist ja tatsächlich so, die meisten Händler bei uns in der Branche haben einen Katalog von irgendwelchen Einkaufsverbänden, wo zigtausende Artikel drin sind, wo dementsprechend schon viele Informationen reinkommen. Dann kommen wir mit Produkten, die zum Teil im Katalog sind, teilweise aber auch nicht. Also das heißt, die Zeitfenster sind halt auch begrenzter. Und ich kriege eigentlich zurückgespielt von meinen Händlern, dass die sagen, pass auf, dann lass uns jetzt hier eine Stunde machen. Aber dann weiß ich, da sind 3-4 Lieferanten halt gut angesprochen. Die Informationen, die ich brauche, sind da. Wir machen es halt auch so oftmals, dass wir die Prospekte oder Informationsflyer direkt im Gespräch an den Kunden senden. Das heißt, aus dem Tablet heraus, ohne groß Ansprache und alles, sondern er hat es quasi, wenn ich rausgehe, hat er es.
Okay, ja, super.
Und das sorgt natürlich auch für einen geschlosseneren Informationsfluss, weil wenn ich 3 Tage später die Informationen schicke, dann landet es in irgendeinem Ordner wieder und keiner guckt es an. Und so hat er es halt und so muss er es zumindest mal angreifen und sagen, okay, was mache ich jetzt damit?
Also auch Geschwindigkeit, ganz wichtig, aus dem Termin heraus, direkt irgendwie zu agieren, dem Kunden schon was an die Hand zu geben, nicht erst 3 Tage später, wo er mit seinen Gedanken schon wieder ganz woanders vielleicht irgendwie ist. Das ist natürlich auch eine maßgebliche Veränderung, wahrscheinlich noch zu 10 Jahren, vor 20 Jahren.
Ich kenne das noch mit Pilotenkoffer, zwei die große Leitsordner und damit halt mit dem Kunden ins Gespräch gehen. Also das war der Anfang.
Ja, gut, ich meine, auf der anderen Seite, da gibt es, glaube ich, auch heute noch, oder ich kenne auch noch einige Leute, die heute auch noch so agieren, und wenn sie erfolgreich damit sind, umso besser. Ich stelle mir halt immer die Frage, wie viel erfolgreicher wärst du denn noch, wenn du noch ein bisschen effizienter vielleicht agieren würdest. Aber gut, das ist auch immer ein bisschen eine Einstellungssache, wie ich dazu stehe, meine Arbeitsweise, möchte ich die mal verändern, wie stehe ich dazu, aber finde ich schon sehr, sehr spannend. Vielleicht nochmal letzter Punkt, so Alexander, der Unternehmer, das ist ja das, was du eben seit 96 oder seit 2001 so bist, gab es auch mal Punkte in dieser Zeit, in diesen 25, über ja fast 30 Jahren, wo du mal gesagt hast, ich wäre jetzt eigentlich auch ganz gerne irgendwie mal so ein angestellter Reisender irgendwo gewesen für einen Lieferanten und fertig. 30 Tage Urlaub, Firmenwagen ist auch da. Gab es so eine Situation auch mal, oder?
Sagen wir es so, es gab sicherlich in den beiden Jahrzehnten immer mal Phasen, wo man gesagt hat, was machst du hier eigentlich?
Okay.
Weil natürlich teilweise von Lieferantenseite, teilweise von Marktentwicklung, man gesagt hat, das kann ja so nicht funktionieren. Aber am Ende des Tages ist es einfach der Reiz. Also ich habe ja auch Freunde, die im Außendienst sind und mit denen ich mich natürlich auch austausche und die dann dementsprechend für einen Hersteller arbeiten. Das hat kurzzeitig bestimmt einen Reiz für mich, aber danach ist es mir zu simpel.
Okay.
Weil ich natürlich auch Lieferanten verbinde wieder. Das heißt, ich kann ja meinem Kunden sagen, pass auf, wenn du das hast du sowieso, dann kannst du auch das nehmen. Das ist deine Kundengruppe und das macht es für die Händler auch wieder spannender, weil sie wissen halt bei mir, wenn ich komme, dann haben wir auf jeden Fall 3 Lieferanten. Er muss nicht 3 Termine machen.
Okay.
Und er kriegt die wichtigsten Informationen. Und was Handelsvertreter ja auch ausmacht, bin ich der Meinung, wir wissen halt auch viel vom Markt, weil wir ja in verschiedenen Sparten unterwegs sind. Das heißt, was sich im Holzbau ändert, das findet der Diamantscheiben verkauft, jetzt im ersten Moment nicht raus. Betrifft ihn aber auch, weil vielleicht seine Diamantscheiben im Fundamentbau genutzt werden oder wie auch immer. Und das macht das Ganze halt wieder auch für unsere Händler spannend, weil wir natürlich einen viel tieferen Eingriff haben über die verschiedenen Gewerke, vom Sanitär über Elektro, was auch immer.
Okay, super spannend. Ja, finde ich auch eine tolle Argumentation für diesen Berufsstand, für diese Szene auch, so will ich es mal benennen. Letzte Frage vielleicht, deine Frau ist auch mit da drin, ihr seid also beide auch im Außendienst und ist das immer 100% harmonisch alles zusammen oder wie kann ich mir das vorstellen, ohne jetzt zu privat zu werden, wir sind ja nur unter uns hier.
Ja, genau. Es hat Vor- und Nachteile, sage ich immer. Ein großer Vorteil ist natürlich, dass man ein volles Verständnis hat. Das heißt, wenn der komplette Überblick da ist, dann ist auch jedem bewusst, was zu tun ist. Also ich muss nicht argumentieren, warum ich jetzt da fahre oder hier so lange unterwegs bin oder so. Aber es ist natürlich auch so, muss man auch ehrlich sein, wenn man zusammenarbeitet, dann gibt es auch hier und da mal Spannung. Das ist einfach so. Also damit muss man einfach leben. Aber ich denke einfach, dass die Vorteile einfach überwiegen.
Okay.
Das muss man einfach ganz klar sagen.
Schafft ihr es denn dann auch mal zusammen quasi abzuschalten? Also dann ist Unternehmen und jetzt Familie ist Familie und dann gibt es auch mal eine Trennung da, oder ist das so ein sehr liquides System?
Alles immer in Bewegung. es funktioniert, klar. Wir fahren auch mal zusammen in Urlaub, dementsprechend. Okay. Kommt auch schon mal vor.
Okay, ja, schön. Bewahrt euch das, lieber Alexander. Vielen, vielen Dank erstmal dafür. Hat mir großen Spaß gemacht. Finde ich eine total spannende Geschichte, gerade auch unternehmerisch so zu sehen, okay, wie es dann irgendwie auch nach so einem Aspekt wie 2019, was eben aber auch immer ja wieder passieren kann. Das gehört ja auch irgendwie auch zum Beruf des Handelsvertreters irgendwie dazu, dass eine Veränderung im Portfolio stattfindet. Entweder auf der einen Seite proaktiv oder reaktiv, wie in eurem Fall jetzt. Aber dann zu schauen, okay, wo ist jetzt meine nächste meine nächste Möglichkeit, meine nächste Opportunity, was bietet sich da irgendwie, finde ich hochspannend, und dann so ein zweites Standbein da auch zu etablieren, was in eine gewisse Richtung geht, aber ja schon ein bisschen anders aufgestellt ist, weil es nicht als Handelsvertretung, sondern als Eigengeschäft eben, super, super cooler Ansatz. Ich wünsche euch da weiter viel Erfolg damit, werde das verfolgen, und wenn ich mir mal so einen Radlader oder sowas kaufe, so einen Bagger, dann rufe ich bei euch an und hole mir so ein 3D-Pad dann noch dazu. Wunderbar, Alexander, viele Grüße nach Hannover, hat mir viel Spaß gemacht. Bis dann, ciao, ciao.
Ja, vielen Dank.